Ja, schön, dass wir nochmal miteinander das Wort Gottes betrachten können. Und ich weiß, es ist eine herausfordernde Uhrzeit und ich bin gnädig mit euch. Ja, ich werde es zeitlich im Rahmen halten auf jeden Fall. Aber ich denke, das Geschenk, das wir haben, das wollen wir auch nutzen. Diese Zeit, die wir haben miteinander, dass wir das Wort Gottes auch zusammen aufmerksam hören. Ich denke, eine wichtige Botschaft. Und ich denke, man sieht es immer wieder in den Medien, korrupte Polizisten, Politiker, Juristen. Wir sind zu Recht empört, wenn wir sowas hören, weil solche Menschen ja sich verpflichtet haben, für etwas einzustehen. Und wenn sie das dann nicht tun, dann gehen sie am Ziel vorbei. Und wie gesagt, dann sind wir auch zu Recht empört darüber. Aber wie ist das denn mit uns Nachfolgern Jesu Christi? Wir haben uns ja auch ein Stück weit verpflichtet, nämlich in der Spur Jesu nachzufolgen. Und die Grundausrichtung sollte ja sein, dass wir uns am biblischen Maßstab orientieren. Der Herr Jesus ist unser Vorbild. Wir haben das Alte Testament, wir haben das Neue Testament. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Und das, was er uns aufgetragen hat, das wollen wir auch tun. Aber die Frage ist, tun wir das auch? Ja, ein Christ wird daran erkannt, auch was er tut. Das hat man natürlich ein Stück weit dann in der Kirchengeschichte umgedreht. Heute ist es so, dass wenn jemand Gutes tut, dann ist er auch ein Christ. Ja, das ist natürlich falsch und das sagt die Bibel auch an keiner Stelle. Die Bibel lehrt, gerettet und gläubig wird man nur aus Glaube allein, indem man sein Vertrauen auf den Herrn Jesus setzt. Und das zeigt die Bibel, das zeigt vor allem auch der Johannes im Johannesevangelium, aber auch in seinen Briefen. Der Glaube ist allein ein Werk, das Gott tut, indem ich mich Gott hinwende. Aber dann sagt auch, und der Johannesbrief spricht davon, und dem wollen wir uns auch heute zuwenden, dass der Glaube auch Auswirkungen hat auf die Praxis. Auch der Jakobus sagt ja, der Glaube ohne Werke ist was? Er ist tot. Also wenn jemand gläubig ist, dann kommt auch etwas raus. Warum ist das so? Weil man ein bisschen frommer wird, wenn man sich zum Herrn Jesus bekehrt hat? Nee, das ist nicht so, sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, wenn sich jemand bekehrt hat, dann ist er nicht ein bisschen frommer in seinem Alltag, dann ist er ein bisschen disziplinierter, dann liest er halt jetzt seine Bibel oder betet, sondern die Bibel sagt, die Wiedergeburt löst aus, dass du eine neue Kreatur wirst. Das heißt, du bekommst ein neues Herz, du bekommst ein neues Empfinden, was Gott betrifft und seine Gebote. Und deswegen, das ist ein Merkmal und das ist wichtig. Ja, und warum macht man so ein Thema für die Endzeitkonferenz? Ich denke, es ist passend auch für eine Endzeitkonferenz. Warum? Wenn wir eines Tages vorm Herrn stehen, und das geht manchmal schneller, als wir glauben. Gestern habe ich gesehen, ein Musiker, 43 Jahre, einfach gestorben. Tot in der Wohnung aufgefunden. Er hat keine Anzeichen vorher, dass der krank war oder sonst was. Das geht manchmal schneller, als wir denken. Und dann stehen wir vorm heiligen Gott und dann wird er uns nicht fragen, was hast du gewusst über gewisse Fragen, B, C Fragen, sondern er wird dich fragen, wer ist dein Advokat? Wer ist dein Anwalt? Und dieser Anwalt, wenn du ihn hier angenommen hast, der bringt Früchte in deinem Leben. Und deswegen wollen wir uns das heute Mittag anschauen. In der Gemeinde, zu der der erste Johannesbrief ja geht, da haben sich Menschen eingeschlichen gehabt, Mitschwimmer, die gesagt haben, ein Bekenntnis reicht allein. Ja, wenn du Jesus bekennst allein, dann reicht es. Du brauchst keine Werke, keine Früchte daraus. Aber das ist das, was der Herr Jesus ja sagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern das, was rauskommt, der Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht nur die falschen Lehrer, sondern auch das, was in mir drin ist, kommt raus. Und deswegen, es geht mir heute Mittag nicht um Perfektion, dass wir noch mehr, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen bekommen, was wir alles nicht können, sondern es geht darum, dass wir nach dieser Christusähnlichkeit streben und uns ausrichten, ja wie so ein Magnet, wohin zieht es uns? Ja, und das ist dann ein gutes Merkmal, dass wir auch wiedergeboren sind. Und das ist das Thema heute Mittag, Merkmale eines Jünger Jesu. Ja, wie bin ich als Jünger Jesu in der Spur? Und dazu wollen wir uns erst den Johannesbrief anschauen miteinander. Und bevor wir da reingehen und drei Merkmale uns anschauen, möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Bei allem, was wir jetzt sehen, was ein Christ ausmacht, denkt bitte an die Waffenrüstung Gottes. Ja, wir kämpfen nicht in der Kraft, dass wir uns jetzt mehr anstrengen, sondern es geht immer um den Herrn Jesus und dass er uns verändern möchte. Und da wollen wir in den ersten Johannesbrief hineingehen, in das erste Kapitel. Und zwar, und das ist auch das, was dem Johannes hier groß wird, nachdem er den Herrn Jesus in den ersten Versen groß gemacht hat, dass er gesehen wurde, gehört wurde, angefasst wurde. Er sagt, das erste Merkmal eines wahren Jünger Jesu, der wiedergeboren ist, dass er mit der Sünde entsprechend umgeht. Der Umgang mit der Sünde ist ein Merkmal, ein Indiz, ob du oder ich wiedergeboren bist. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung, gerade in unserer Welt, in unserer Zeit. Die Welt war schon immer böse, aber gerade in unserer Zeit, wo die Sünde ja an jeder Ecke lauert, wo wir Sünden in unsere vier Wände holen können, ohne dass das jemand mitbekommt, wo die Gesetzlosigkeit gefeiert wird in unserer Zeit, da ist es gar nicht so einfach, ja, sich dieser Sünde immer zu entziehen. Und die Gottesfurcht wird uns nicht in die Wiege gelegt. Und die kommt auch nicht einfach so, sondern das geht nur mit dem Herrn Jesus. Und eine gewisse Sicht auf die Sünde ist ein wichtiges Merkmal, ob der Herr in meinem Herzen etwas verändert hat. Eins ist klar, Sünde trennt. Ja, das wissen wir aus der Schrift, ganz klar. Und es ist so wichtig, dass wir auch diese Botschaft verkündigen, den Menschen Sünde trennt. Du musst den Umgang mit der Sünde, die muss geregelt sein. Und es tut mir echt weh, und das ist, es tut mir weh, ich werde dann wütend, wenn ich sehe. Wisst ihr, wir haben eine Botschaft, den Menschen zu sagen, da kam jemand, der hat sich um unsere Sünde gekümmert. Das Evangelium. Und wenn ich heute sehe, was der evangelische Kirchentag predigt, ja, mir fliegt echt die queere Tiere in die Arche. Das ist verrückt. Ja, Gott mit gegendertem Sternchen und Gebetstreffen, da sind alle eingeladen, alle 70 Geschlechter, nur keine Männer. Es sei denn, du identifizierst dich als einer, ja, dann ist es nochmal anders. Es ist eine verrückte Zeit. Ja, und gerade diejenigen, die das verkündigen sollten, dass Sünde schwerwiegend ist und dass ein Gläubiger eine andere Sicht darauf hat, genau das fehlt ja in unseren Kirchen. Da wird keine Buße mehr gepredigt, da wird keine Sünde, da wird das Wort Sünde schon gar nicht mehr in den Mund genommen. Aber Sünde trennt von Gott. Und das ist wichtig. Und das ist das, was der erste Johannesbrief in Kapitel 1, Vers 5 auch voranstellt. Er sagt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Was? Dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Das heißt, Gott ist Licht und Gott ist gerecht, er ist heilig. Und das ist etwas, ich denke, das hat die Menschen, die Bevölkerung da draußen total verloren, dass Gott ein heiliger Gott ist, der mit Sünde nicht umgehen kann, der keine Gemeinschaft hat mit der Sünde. Ich habe früher in sogenannten Reinräumen gearbeitet und da wurden solche Mikrochips hergestellt. Und da konntest du nur in diese Räume gehen, das waren also ganz hochsensible Räume, da durften keine Partikel rein. Das heißt, da musstest du dich vermummen von oben bis unten, dann musstest du durch Schleusen laufen und da wurden in den Räumen Partikel gemessen. Und die waren so niedrig, dass du die kaum also erfassen konntest. Aber selbst das ist ein schwaches Bild auf die Heiligkeit und Reinheit, die Gott hat. Ja, Gott hat nicht mal einen Partikel an Sünde, sondern er ist in einer vollkommenen Lichtswelt und kann mit Sündern keine Gemeinschaft haben. Das ist wie zwei Pole, die sich aneinander beißen, wenn er zwei Magnete zusammennimmt, Plus und Plus, das stößt sich immer ab. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch eine gewisse Sicht, richtige Sicht auf die Sünde haben. Wisst ihr, es gibt so zwei Gegenpole. Das eine ist ja, dass Gott, oder dass der Herr Jesus auf die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist richtig, ja, dass Gott Sünder liebt, indem er sie retten will. Aber ich möchte uns eine Stelle lesen aus Psalm 5, die die Sünde an sich nochmal in einem Licht betrachtet, die wir vielleicht manchmal so auch gar nicht auf dem Schirm haben, wie Gott über Sünde denkt. Und über Sünder. Im Psalm 5, Vers 5 heißt es, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Ich denke mal, das, also wenn du das in unserer heutigen Zeit, ich bin ja froh, dass es in der Bibel steht, da wirst du schon vielleicht angeklagt, wenn du sowas sagst. Das ist ja schon fast Hasstirade. Ja, dass Gott einen Sünder hasst, weil er Böses tut. Und wie groß ist es, dass der Herr Jesus auf diese Welt gekommen ist, um dieses Problem der Sünde zu regeln? Ja, und das sollte man den Menschen da draußen verkündigen. Aber mein Punkt ist, den ich hier klar machen möchte, ist, dass Sünde ein Problem ist. Ja, Sünde ist ja Zielverfehlung, haben wir heute Morgen schon gehört. Und Sünde hat Auswirkungen auf dich und mich und jetzt auch als Gläubigen. Wir haben gestern gelesen oder ja, gelehrt bekommen, dass die Waffenrüstung Gottes auch aus dem Gebet besteht. Ja, und Sünde hat Auswirkungen, nämlich dass wenn in unserem Leben Sünde ist, ja, beständig Sünde ist, dass dann, da könnt ihr drauf gehen, dass unser Gebetsleben immer nur bis zur Decke geht. Wir brauchen die rechte Sicht auf Sünde. Ich möchte uns gerade mal noch, das ist mir vorhin eingefallen, und zwar aus Matthäus 6,6. Gerade wenn es um die Waffenrüstung geht, das Gebet, dass ja unsere lebendige Beziehung ist nach oben. Sünde macht diese ganze Waffenrüstung kaputt, ein Stück weit. In Matthäus 6, Vers 6, da sagt er, das ist eine Ermutigung zum Gebet für dich und mich, für Kinder Gottes. Und da heißt es, du aber, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türen und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und jetzt kommt der Punkt. Und dein Vater, der ins Verborgene hört, sieht. Wisst ihr, wir können dem Vater im Himmel und dem Herrn Jesus viel vorschwätzen. Wie toll wir sind, wie fromm wir sind, was wir alles toll können. Aber Gott sieht überhaupt, oder Gott interessiert sich gar nicht, was wir bekennen, sondern es sieht in unserem Leben, was wir tun, ja, und was sich in unserem Leben so abspielt. Und deswegen ist gerade in Bezug auf die Sünde und auch das Gebetsleben, ich habe schon bei Gebetsgemeinschaften beigewohnt, wo das Gebetsleben, das hast du gemerkt, das war einfach nur tot. Warum? Weil sich Geschwister untereinander, und das wusste man, so in der Wolle lagen, dass alles fromme Getue, das hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Ja, und da kann man nicht denken, dass wenn wir so miteinander auch umgehen und miteinander auch Sünde dulden unter uns, nicht bereit sind, uns zu vergeben, dass Gott dann noch hört. Er sieht erst mal, was bei uns los ist. Ja. Und gerade, ich denke auch wieder Endzeit, wo alles so ein Stück weit enger wird und alles so ein Stück weit konfuser, ist es wichtig, dass wir, du und ich, dass wir da ein Stück weit auch in unserem Herzen klar sind. Ich denke, es ist ein wichtiges Indiz, wie gehen wir mit der Sünde um. Und ich freue mich ein Stück weit immer über mich, was der Herr Jesus auch bei mir tut. Ich darf auch mal das Positive in meinem Leben bekunden. Ich habe früher über Sünde gelacht und habe mitgemacht. Ja, da habe ich nicht mit der Wimper gezuckt, das war für mich normal. Ich treffe mich so alle halbe Jahre, manchmal ein bisschen kürzer, mit einem Freund von mir, der ist kein gläubiger Christ. Und immer wenn wir uns sehen, dann erzählt er mir, wie toll er ist und wie gerissen er ist, indem er alle übers Ohr haut. Ja, und er freut sich und er sagt, das ist richtig so, die Welt, die braucht es und die machen es blöd mit mir, also mache ich es auch blöd mit denen. Und jedes Mal zieht sich in mir alles zusammen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem als noch schwätzen soll. Ja, und da denke ich mir, Herr Jesus, du hast was in meinem Herzen getan. Ich bin nicht besser als er. Ja, und ich war auch nicht besser als er. Aber der Herr Jesus, er wirkt an unseren Herzen. Das ist ein wunderbares Indiz. Nicht, dass wir besser sind, sondern dass wir merken in unserem Leben, ja, das Sünde tut uns ein Stück weit weh. Und das ist eben das, was auch hier Johannes auch sagt. Die Aussage, Gott ist Licht, hat Konsequenzen in das Leben hinein, die alles erfasst. Nur sagen, nur reden, aber nicht in dieser Lichtwirklichkeit Gottes leben, das ist die größte Gefährdung auch der Glaubenden. Ja, man kann sich auch oftmals selbst was vormachen, denkt man nicht so richtig rein und fragt sich eigentlich, warum ist meine Beziehung zu Gott und mein Gebetsleben so trocken. Also das heißt, wir wollen eine rechte Sicht auf die Sünde haben. Als damals Tschernobyl, 1986 ist es, explodiert ist, da wurden die Leute evakuiert aus diesem Feld, weil das brachte den Tod. Ja, ich denke, keiner wäre auf die Idee gekommen, nach einer Woche dort wieder umzukehren und sagen, ah, es war ja eigentlich doch ganz schön dort. Ja, sondern die Leute blieben fern davon. Und so sollten wir ein Stück weit auch als Gläubige, und das wirkt ja der Heilige Geist in uns, dass wir sagen, mit dem wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das bringt uns nichts Gutes. Und das ist das, was Johannes hier sagt, der Gläubige und die Sünde. Und jetzt sagt er in Vers 6, der Johannes, also er sagt einmal, Gott ist Licht, er hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und jetzt geht er zu uns über. Ja. Er sagt, wenn wir sagen, und geschwätzt ist ja oft schnell, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ich finde den Johannes ein Stück weit klasse, der haut es einfach raus. Ja, der lässt keinen Spielraum, er sagt, du, entweder A oder B. Ja? Und da kommt fünfmal das Wörtchen wenn vor, im ersten Kapitel, zumindest ab Vers 5 bis Vers, es ist immer konditional. Wenn, dann, sagst A, also bitte dann auch schön B. Ja? Also ein wunderbarer Lackmustertest. Aber jetzt müssen wir hier ein Stück weit aufpassen, und zwar, er sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben und doch in der Finsternis wandeln. Und Finsternis heißt ja dann, dass wir sündigen. Jetzt müssen wir ein Stück weit aufpassen, was Johannes hier meint und was er nicht meint. Er sagt hier nicht, dass ein Gläubiger nicht mehr sündigt. Ich denke, das ist euch allen klar. Ja, wir alle sündigen. Das sagt er ja auch im Verlauf. Er sagt, er sündigt nicht, der ist ein Lügner. Ja, was er hier sagt, und das ist im Griechischen halt der Zeitform, er sagt, wer beständig unbußfertig in der Sünde wandelt. Ja, und das Wort unbußfertig, das ist, ein Kommentator hat hier geschrieben, was heißt denn in der Finsternis wandeln? Das heißt in unserem praktischen Lebenswandel in der Finsternis, in der Sünde, unaufrichtig und unbußfertig leben. Und ich denke, das ist auch seelsorgerlich wichtig, dass keiner auf die Idee kommt und sagt, wir sündigen nicht mehr, sondern ja, wir sündigen, aber wir sündigen in einer bußfertigen Haltung. Dass ich heißt, wenn ich sündige, dann gehe ich zu Gott, er ist treu und gerecht und dann vergibt er mir und dann ist das auch wieder in Ordnung gebracht. Ganz wichtig. Aber diese Unbußfertigkeit, das ist eben ein Problem. Und ich denke auch, dass der Teufel immer wieder abzielt, auch gerade bei uns Gläubigen, die auch vorangehen wollen, dass er uns manchmal mürbe macht und uns manche Sünden auch so schön macht, dass wir sagen, oh, die ist so schön, da will ich gar keine Buße drüber tun. Ja, das ist dann ein Problem. Das heißt, seid nicht betrübt, wenn ihr sündigt, beziehungsweise seid nicht betrübt soll das sein, aber seid nicht entmutigt, wenn ihr über eure Sünde trauert, so ist besser. Ja, sondern es ist ein gutes Zeichen, dass wir über Sünde trauert. Und manchmal gibt es ja Sünden, die sind wirklich hartnäckig. Also, das heißt hier nicht in frommer Disziplin, sondern denkt an die Waffenrüstung Gottes. Ja, diese Sünde auch dann mit dem Heiligen Geist, mit dem Herrn Jesus zusammen angehen. Und das ist, was Johannes auch in Vers 7 sagt. Wenn wir aber im Licht wandeln und jetzt wieder beständig im Licht wandeln. Ja, also die Zielrichtung muss klar sein. Wir wollen dem Herrn Jesus nach. Sündigen tun wir, aber wir wollen sie immer wieder auch bekennen. Wir sind offen für Korrektur. Wisst ihr, Predigen oder das Wort Gottes lesen macht man nicht zum Selbstzweck in dem Sinne. Man tut es, um es getan zu haben, sondern es ist ja wie ein MRT. Er möchte deinem Leben auch aufzeigen, wo bist du mit Gott nicht in Ordnung. Ja, als ich mir damals auf der Endzeitkonferenz, Jugendkonferenz, das Bein gebrochen hatte, beim Volleyballspielen, da bin ich ins erste Krankenhaus und die haben nur gesehen, das ist dick, aber die haben mich wieder heimgeschickt und haben gesagt, du nimmst mal Tablette. Okay, das war halt so geschwollen. Erst als ich danach nach ein, zwei Tagen ins MRT ging, da haben die gesehen, oh, Bruch. Und so ist das Wort Gottes. Wir wollen auch die Dinge, wo wir manchmal sagen, ist bei uns alles in Ordnung, lassen wir uns einfach vom Wort Gottes auch durchleuchten. Was ist vielleicht nicht so in Ordnung? Aber, und das ist mir auch wichtig, wir wollen nicht nur schauen, was bei uns nicht in Ordnung ist im negativen Sinne, sondern das Wort Gottes möchte uns ja auch aufzeigen, dass wir die positiven Dinge, die der Herr Jesus in uns wirken möchte, dass die vorhanden sind. Die Frucht des Geistes. Ja, und wie sieht es da aus? Nicht nur immer, was ist das Negative, das wollen wir weglassen, sondern wie sieht es denn in deinem Leben aus mit der Frucht des Geistes? Ja, Friede, Freude, Liebe, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, auch diese Dinge sind wichtig. Also, wir wollen hier schon mal im ersten Punkt in Bezug auf die Sünde, bin ich wiedergeboren? Das heißt, wenn ich wiedergeboren bin, habe ich ein anderes Verhältnis zur Sünde. Und da darf ich dich heute Mittag fragen, wo musst du vielleicht auch oder darfst du Gott bitten in deinem Leben, Sünde, die da ist, ja, dass du die brechen darfst, ein Stück weit. Ja, dass du vielleicht auch merkst, ja, in meinem Leben gibt es Dinge, und da kann man jetzt sagen, ja, so bin ich halt, ich habe schon Gläubige gehört, so bin ich halt. Nee, du bist ein Kind Gottes, und wo darf Gott dir Hilfe geben, gewisse Dinge auch aus deinem Leben zu verbannen? Es ist natürlich auch gut, wenn wir selber sagen, es gibt ja Sünden, ich weiß nicht, wo eure Angriffsfelder sind. Manche müssen einfach einen Bund mit ihren Augen schließen, so wie Hiob. Ja, ich weiß nicht, wo du anfällig bist. Vielleicht gilt es mehr für die Männer, das glaube ich aber nicht, dass man manchmal gewisse Dinge vor seinen Augen, die ja gewisse Sünden auch auslösen, dass wir einfach sagen, wir schließen Bund mit unseren Augen. Gewisse Dinge gucke ich mir einfach nicht an. Meine Füße, gewisse Orte betrete ich vielleicht nicht, weil das gewisse Dinge auslöst, die nicht förderlich sind für meinen Umgang mit Gott. Und jetzt wieder Endzeit. Ja, du brauchst ja manchmal nur einen Schritt nach vorne machen und schon steht die Sünde vor der Tür. Also auch hier Fragen, Gedanken. Ich weiß nicht, was dich, neudeutsch, triggert. Kennt ihr das Wort triggert? Was sagt man heute? Ich weiß gar nicht, was man deutsch sagt. Kitzelt. Ah, was kitzelt dich, genau. Was dich kitzelt. Auch hier für die Gedanken, ja, Helm des Heils, auch wieder aufpassen. Was lasse ich an mich ran? Welche Pfeile werden geschossen? Genau, letztendlich zieht es uns immer wieder wie ein kleines Kind zur Steckdose. Ja, ich habe hier im Haus mal ein Kind gesehen, das hatte Papa hat gesagt, geh nicht an die Steckdose. Ja, da hat ihn zurückgezogen, da hat sich das Kind umgedreht, hat geguckt, guck der Papa, ich habe es beobachtet, dann hat es gegrinst und ist wieder dran gegangen. Ja, und so sind wir Gläubigen aber auch mit der Sünde oftmals. Deswegen, wo dürfen wir uns hier vom Herrn auch stärken lassen? Auch Charaktereigenschaften wie Wut, Egoismus, Stolz, Hochmut, Lästerung. Das ist nicht nur unter den Nichtgläubigen zu finden, sondern auch bei uns. Ja, von dem her, Umgang mit der Sünde, ein wichtiges Merkmal für einen Gläubigen. Das führt uns zum zweiten Punkt. Es geht nicht nur um die Sünde, sondern es geht auch der Umgang mit den Geboten Gottes. Ja, das korreliert natürlich mit dem ersten Punkt, weil der Herr auch sagt, wir sollen mit der Sünde, das ist ein Gebot, nicht sündigen. Aber der Umgang mit den Geboten Gottes ist ein weiteres Merkmal eines Kindes Gottes, eines Wiedergeborenen. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft, ja, ich sag mal, lass mir bloß meine Ruhe mit Gehorsam. Ja, wer bist du, dass du mir etwas sagst? Das ist ja heute so ein Stück weit auch Zeitgeist. Und das haben wir in unserer Welt auch, ich höre als Leute Nichtgläubige, die sagen, oh mein Chef, wie der mich schon wieder behandelt hat und was der mir schon wieder aufgetragen hat, komm, am liebsten, ich würde alles hinlassen. Oder vielleicht auch, dass man dann sagt, oh, ich habe es einfach nicht gemacht. Ja, der Chef hat nicht geguckt. Oder auch Kindereltern-Verhältnis. Ja, meine Mutter sagt mir das und mein Papa sagt mir das. Aber wisst ihr, das Problem mit der Gehorsam oder Gehorsamslosigkeit haben ja nicht nur die Weltmenschen, sondern es gilt auch uns Gläubigen. Ja, wie sieht es aus mit deinem Gehorsam am Arbeitsplatz? Ja, auch das ist ja etwas, ich habe auch Gläubige schon gehört, oder beziehungsweise, man muss ja immer ein Stück weit schauen, man kann nicht alles übers Knie brechen, aber ich habe auch schon Leute, manchmal habe ich das Gefühl, beim ersten Wind kündigen die und verziehen sich. Ja, ich denke, es ist kein Zeichen auch, dass ein Gläubiger immer gleich alle Dinge packt, einpackt und sagt, ah ja, wenn der Chef so, dass ich bin unzufrieden, ich gehe. Mir hat mal ein Bibellehrer gesagt, und das fand ich sehr wertvoll, ich habe mal gesagt, ich habe jemanden, einen Bibelschüler, der hat Probleme am Arbeitsplatz, der würde gerne die Bibelschule jetzt besuchen, der würde gern kündigen. Dann hat mein Bibellehrer damals gesagt, der soll sich erst mal bewähren und gewisse Dinge einfach auch mal ertragen. Ja, und ich denke, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man gleich so sagt, ah ja, komm, auch das ausharren, vielleicht auch mal mit der Hilfe des Herrn auch etwas durchzustehen, das fehlt vielleicht. Ich denke, die Älteren, die wissen das vielleicht noch anders, aber unsere Generation, ich habe gestern etwas gesehen, unserer Generation, früher hat man gesagt, das Fett, wenn man etwas einschmiert, da hat man gesagt, du musst es so und so anwenden. Heute muss man den Leuten schreiben, das darfst du nicht essen. Wir haben uns verändert in unserem Denken. Dinge, die offensichtlich sind, muss man denen heute beibringen. Und von dem her auch hier. Aber auch Obrigkeit, auch Geschwister, auch unter Geschwistern. Ja, ich weiß, was unsere Obrigkeit Gottlosigkeit ist. Ja. Und trotzdem können wir als Gläubige nicht sagen, jetzt gehorche ich mir nicht mehr der Obrigkeit. Ja. In gewissen Dingen müssen wir ihr gehorchen, in gewissen Dingen brauchen wir dann nicht mehr gehorchen, wenn es gegen Gottes Gebote geht. Aber so generell zu sagen, wir gehorchen einfach nicht mehr, weil wir eine gottlose Regierung haben, auch das sagt die Bibel anders. Ja? Also auch hier, der Umgang mit den Geboten Gottes ist ein Merkmal. Und das haben eben diese Irrlehrer, die dort in die Gemeinde gekommen sind, die haben gesagt, so wichtig mit den Geboten Gottes braucht ihr es nicht nehmen. Ja. Hauptsache, das Herz stimmt. Und das ist ja etwas, das hören wir uns bei uns auch in den evangelikalen Kreisen, es geht auch über die Sünde. Ja. Wer bist du, dass du mir etwas sagst? Du kennst mein Herz nicht. Gehorsam, was bist du, dass du mir sagst? Du kennst mein Herz nicht. Aber der Herr Jesus sagt, das, was in deinem Herzen ist, kommt raus. Ja. Und Ungehorsamkeit und Sünde kommt eben raus. Und deswegen auch hier wieder ein Stück weit, und deswegen ist der Herr Jesus ja gekommen, der Heilige Geist gegeben, der uns in die Wahrheit führt. Und das ist, was Johannes hier sagt im Kapitel 2, Verse 3 bis 6. Er sagt dieses Merkmal, und daran erkennen wir. Jetzt wieder Blaupause für uns. Woran erkenne ich, dass jemand wiedergeboren ist? Kapitel 2, Vers 3. Wir erkennen, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Beständig. Dass jemand mal fehlt, keine Frage. Und öfters, für keine Frage. Aber beständig seine. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, schnell geschwätzt und hält doch seine Gebote nicht beständig, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Wahrhaftigkeit, die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also auch hier wieder ein wunderbares Merkmal, wie es sein sollte und wie es nicht sein sollte. Ja, und jetzt wieder ein Anwalt oder ein Polizist oder wer auch immer, der sich für die Wahrheit verpflichtet hat. Ja, natürlich, auch der fehlt. Der ist nie hundertprozentig perfekt. Aber seine Grundausrichtung heißt, ich will dem Gesetz treu sein. Und so sollten wir auch treu sein, indem wir sagen, Herr, deine Gebote sind mir wichtig. Ich habe mal einen freiheitsliebenden Christen kennengelernt. Der hat gesagt, mir ist die Freiheit über alles, die Gebote Gottes, die interessieren mich nicht so sehr. Er hat gesagt, ich bin von meiner ersten Frau geschieden und die Ehe, da will ich nie wieder rein und ich habe jetzt aber die Freiheit in Christus und jetzt habe ich halt mal hier eine Freundin und mal da eine Freundin. Und da habe ich gedacht, mir fliegen die Ohren weg. Das ist ein Merkmal, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja? Ein freiheitsliebender Christ, was auch immer das sein soll, der Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kennen sie und folgen mir nach. Das heißt, ich tue seinen Willen, seine Aufträge, ich nehme sie wahr, ich richte mich nach ihnen und lebe danach. Und so hat es auch Jesus selbst gesagt, liebt ihr mich so, werdet ihr meine Gebote halten. Ja, und das ist im Johannes 14, 15 immer wieder gleich, immer wieder sagt er, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Nicht pharisäerhaft, sondern als Ausrichtung, als Geschenk Gottes zur Befreiung. Ich möchte dich fragen, ganz konkret, wenn es um Gehorsam geht, wer ist dein Herr? Wer gibt die Richtung vor? Jetzt muss ich ganz wieder ehrlich sagen, wenn ich so in mein Leben und meinen Alltag, praktische Alltagsentscheidungen, manchmal frage ich den Herrn nicht. Oftmals dann, wenn es brennt, dann komme ich und frage, Herr, was möchtest du eigentlich? Aber wir sollten viel vorher schon fragen, sagen, Herr, was ist eigentlich dein Weg? Was möchtest du tun? Wo brauche ich Entscheidung zu treffen? Und das sind dann wichtige Dinge, wie soll ich vielleicht meinen Beruf das Wechsel vornehmen. Welchen Beruf soll ich überhaupt angehen? Herr, was möchtest du, dass ich tue? Soll ich ein Missionar werden oder soll ich, was weiß ich, soll ich einen Kredit aufnehmen? Auch das ist etwas, ja, wo man dann den Herrn fragen kann, Herr, was willst du, was sagt dein Wort dazu? Ehe, ja, mit wem gehe ich einen Bund der Ehe ein, einen Bund für die Ewigkeit, Partnerwahl generell, mit wem? Herr, was möchtest du, dass ich das... Und gewisse Dinge gibt der Herr ja vor, wo er sagt, das ja, das nein, aber dann auch ganz individuell fragen, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Das hatte Paulus ja wunderbar gemacht. Was möchtest du, Herr, dass ich tue? Und das sagt Johannes hier, wer das tut, der ist auf der rechten Seite, der weiß, okay, da ist eine lebendige Beziehung. Alles andere, sagt Johannes, wenn ich nur nach meinem eigenen Kopf gehe, nur meine eigenen Entscheidungen fälle, überhaupt nicht frage, was der Herr Jesus möchte, da ist der Wurm im Apfel drin, da ist irgendwas faul. Deswegen, auch hier, es ist eine Chance zur Selbstprüfung. Wie sieht es bei dir aus? Ich denke, ich möchte nochmal betonen, es geht hier nicht um einen Kadavergehorsam, jetzt muss ich. Ja, das ist mir ganz wichtig, sondern eine lebendige Beziehung. Und das ist das, was der Johannes auch sagt. Nochmal, wir bleiben am Text in Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die wahrhaftige Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ein Kommentator sagt, wir können uns unserer Beziehung zu Gott sicher sein, wenn wir unser Leben vor dem Herzensverlangen bestimmen lassen, Gottes Wille zu tun. Ja, wie sieht es aus in deinem Leben? Ja, jetzt gar nicht als böse Frage, sondern ist das bei uns so ein Stück weit? Ich möchte dem Herrn Jesus folgen und das, was er sagt. Ganz spezifische Anwendung, und zwar, das ist ja hier ein Stück weit auch in das Thema, dass wir hier reingehen, Heiligung. Ja, der Herr Jesus hat ja gesagt, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aber was ist Heiligung für dich? Ich habe neulich eine gläubige Schwester, die ist ganz frisch im Glauben, sie hat gesagt, was sind eigentlich in der Bibel die Heiligen? Ja, sie dachte dann immer an diese Kirchenheiligen, diese ganz besonderen Menschen. Da habe ich gesagt, das bist du nicht. Wir sind Heilige. Und das konnte sie erst gar nicht fassen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, Heiligung ist jetzt der Prozess, in dem wir uns verändern lassen, das, was der Herr Jesus ja für uns möchte. Und das hat dann auch was mit den Geboten zu tun. Und wie wir mit der Sünde so umgehen, also ist nicht etwas für Superfromme. Und nochmal hier als Frage auch an dich, wie sieht es aktuell in deinem Herzen aus? Mit Sünde, mit den Geboten Gottes. Was regiert da? Sind es die Kananäer, die Jebusiter, sind es die, was weiß ich, wie sie alle heißen, ist es dein Eigenwille oder ist es der Herr Jesus? Ich denke, ein gutes Merkmal, Hausaufgabe für euch zu diesem Punkt ist, schau mal, wenn du wissen willst, was will der Herr Jesus eigentlich von uns praktisch, dann lies doch mal in deiner stillen Zeit die Bergpredigt. Und da kannst du dich daraus ausrichten. Ein Wiedergeborener liebt die Bergpredigt. Ja, wie sieht's aus mit der Feindesliebe? Der Jesus hat gesagt, diejenigen, die dich zur Weißglut bringen, die mach einen Kopf kürzer. Nee, warum? Was sagt er? Liebet. Ja, das ist ein Gebot Gottes. An der Liebe werdet ihr sie erkennen. Das ist ein Gebot Gottes. Das heißt nicht einen Kopf kürzer, sondern segnen, beten für die Menschen, die uns ja vielleicht nicht immer so toll vertraut sind. Aber auch wie ich es mit dem Vertrauen. Was treibt dich um? Wir haben es ja gestern in der Waffenrüstung. Worüber machst du dir Sorgen und Nöte und Ängste? Ein Gebot in der Bergpredigt ist, trachte zuerst nach deinem Bankkonto und nach deiner Sicherheit und nach deiner Rente.
Falsch,
wunderbar. Einer ist hier wach noch. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist etwas, was uns der Herr aufgetragen hat. Ja, auch das wieder ist eine Ausrichtung. Wo stehe ich? Ja, wo ist der Herr Jesus mein Zentrum? Und dann die Barmherzigkeit. Ja, wir sollen barmherzig sein, hat uns der Herr Jesus aufgetragen. Oh, wie vermisse ich manchmal in den Geschwistern die Barmherzigkeit. Der Umgang miteinander in Liebe ertragend. Wisst ihr, Geschwister, ihr habt Geschwister, die haben auf jede Frage theologische Antwort. Das sind wandelnde Enzyklopädien. Das ist echt, denen bin ich nicht würdig, die Schuhe anzuziehen, wirklich. Aber der Umgang zwischenmenschlich, da frage ich mich manchmal, Herr Jesus, ist das Gebot, das du denen gegeben hast? Oder ist nicht das Gebot, was uns Herr Jesus gesagt hat? Die Liebe, liebt einander, ertragt einander, seid sanftmütig. Auch hier darf ich mich ganz neu ausrichten, was regiert eigentlich in meinem Herzen. Ja, und Bergpredigt sagt auch, wo stelle ich mich in den Vordergrund, wo muss ich immer mitplappern? Der Jesus sagt, Mensch, du brauchst dich nicht in den Vordergrund stellen, geh in dein Kämmerlein. Auch das ist ein Merkmal für Gläubige. Und das Letzte hier, was er sagt, ist die Vergebung. Ja, wir werden daran erkannt, wie wir anderen vergeben. Du musst nicht mit jedem bester Freund sein, das funktioniert nicht. So viel an uns liegt, sollen wir vergeben, aber diese Bereitschaft soll immer wieder geboren sein. Und es führt uns zum dritten und letzten Punkt, und der ist kurz. Ja, ich habe es im Griff. Und zwar, und das ist ein wichtiger Punkt, also wir haben gesehen, die Sünde ist wichtig, Umgang mit Sünde, Umgang mit dem Gehorsam. Und das Dritte, was Johannes hier sagt, ist in der Verse 9 bis 11 im zweiten Kapitel. Er sagt, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Auch hier wieder, Johannes sagt hier beständig. Nicht der mal einen Groll hat auf seinen Bruder oder seine Schwester, das passiert schnell, sondern der beständig etwas gegen seinen Bruder unbußfertig hat. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts anstößig ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst beständig, der ist in der Finsternis, wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich denke, auch das ist ein wichtiger Punkt. Ja, auch da vielleicht in deinem Herzen, ich weiß nicht, was der Herr zu dir heute Mittag spricht, aber nochmal, der Herr Jesus hat gesagt, an unserer Liebe werden sie uns erkennen. Auch wie wir mit schwierigen Geschwistern umgehen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, mein Nachbar hier, das ist mein bester Kumpane. Aber von denen rede ich nicht. Ich rede von denen Menschen, die dir eben, ich sag mal, wo du froh bist, wenn der da ganz hinten sitzt und du ganz vorne. Ja, und mach mal doch uns nichts vor. Es gibt Geschwister, die liegen uns nicht so. Und die sind uns vielleicht manchmal ein Stolperstein und dann denkt man manchmal, ah. Und diese Liebe haben wir eben nicht von uns allein. Ja. Und auch wieder diese Irrlehrer, warum Johannes das hier sagt, die haben gesagt, die Bruderliebe ist nicht so wichtig. Hauptsache, du hast das Wissen im Kopf. Hauptsache, du bist ein Bekenner. Hauptsache, du hast Erkenntnis. Und das ist das letzte Zitat hier, das ich vorlese. Das behaupten ja die Gnostiker, dass das höchste Licht der Erkenntnis und Weisheit ihnen aufgegangen sei, dass sie in der Klarheit des vollendeten Wissens lebten. Solche Brüder kenne ich auch. Dass ich denke, wir wissen alles und wir sind der Maßstab. Aber ihr hartes, selbstgerechtes Aburteilen der anderen entlarvt das als bloße Behauptung. Sie verachten die anderen, die Nicht-Eingeweihten, das plumpe Volk. Doch Licht und Bruderhass gehen nicht zusammen. Ja, Paulus sagt mal, die Erkenntnis bläht auf. Ist gut, wenn wir Erkenntnis haben und Bibelwissen, aber nicht, dass wir uns über andere überheben. Und das ist nochmal, und ich schließe hier den Sack, es ist wichtig, Johannes sagt dir ganz klar, wenn du beständig deinen Bruder hast, dann ist was nicht in Ordnung. Wenn du deinen Bruder liebst, dann bist du im sicheren Fahrwasser. Und ich weiß nicht, wo dir jetzt vielleicht der Herr jemand aufzeigt, wo du sagst, ja, da ist vielleicht schon etwas Langes im Argen mit diesem Bruder, mit dieser Schwester. Es ist wichtig, es gibt manchmal Dinge, Menschen sind verletzt, schwerwiegende Verletzungen von anderen erhalten, das sage ich nicht, du musst jetzt zu dem gehen und musst das mit dem klären. Aber wichtig ist, dass wir das vor Gott klären, dass wir unser Herz frei machen von gewissen Dingen, denn nochmal, sonst gehen unsere Gebete nur bis zur Decke. Ja, und der Herr steht da und er sagt, komm zu mir, ich vergib dir das. Und wenn Gott dann die Möglichkeit schenkt, das auch noch mit dem Betreffenden zu klären, das ist manchmal auch dran, umso schöner, wenn auch das dann geschehen kann. Also, drei Punkte haben wir gesehen. Die Sünde, der Gehorsam und die Bruderliebe, das sind unsere Merkmale. Und ich wünsche uns, und noch hier abschließend, bitte geht jetzt nicht raus und sagt, jetzt wollen wir das in unserer Kraft angehen. Sondern alles in der Waffenrüstung Gottes. Wenn du jetzt an den Punkt gekommen bist und hast gesagt, oh, Sünde und der Gehorsam ist bei mir auch nicht so, die Bruderliebe und die Schwester, die ist bei mir auch nicht. Geschwister, deswegen haben wir einen großen Gott. Und er kennt genau, wie du bist. Und trotzdem hat er uns lieb. Dafür ist er gestorben. Ja, verzagt nicht, sondern schaut nach oben. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, oh, wir sind so unvollkommene Menschen, Herr. Wie sieht's aus oft in unserem Leben mit der Sünde, die uns so leicht umstrickt? Auch mit dem Gehorsam, Herr, wo wir oftmals unseren eigenen Weg gehen, weil wir denken, wir wüssten, was gut für uns ist. Und dann diese Bruderliebe, Herr, diese, ja, die Liebe, wie die du uns geliebt hast, Herr, die dem anderen so entgegenzubringen, wie oft fällt es uns so schwer, Herr Jesus. Aber wir wollen nicht auf dich schauen, auf uns schauen, Herr, mit unseren Versagen, sondern wir wollen allein auf dich schauen, Herr. Wir wollen unseren Blick erheben und dir danke, dass du uns genau deswegen erlöst hast, weil wir es eben nicht können. Aber wir danken dir auch, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der in uns diese Dinge wirken möchte, in dem Sinne, indem wir immer mehr, Herr, zu dir kommen, die Waffenrüstung Gottes anziehen und dann auch wirklich merken, nicht wir sind es, die so handeln, sondern du allein. Und dann bekommst du allein die Ehre und dadurch der Vater im Himmel. Und dafür danken wir dir. Amen.